Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Jetzt ist Schluss mit lustig. Aschermittwoch ist rum. Ich meine, uns in Dieterswind hat es ja nicht ganz so getroffen. Aber so in den Nachbargemeinden, da war ja die tolle Zeit ganz toll. Hermershausen zum Beispiel so toll, dass wir gesagt haben, also es ist ein zu großes Wagnis, am Faschingssonntag einen Gottesdienst anzubieten, da kommt eh keiner. Aber jetzt ist Schluss mit lustig. Jetzt sind wir eingetreten in die Passionszeit, in diese Vorbereitungszeit, die nicht nur die Begleitung Jesu auf seinem Leidensweg für uns ist, sondern auch für uns selber die Zeit des Nachdenkens, die Zeit des sich darüber klarwerdens, wie der eigene Weg geht, auch die Zeit des Mitgehens auf diesem Leidensweg. Unser Predigttext haben wir vorhin schon gehört, ich lese ihn trotzdem nochmal vor aus dem Hebräerbrief. Weil wir nun einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Das sind eigentlich für unsere Ohren, liebe Schwestern und Brüder, schon ein bisschen fremde Bilder. Christus als der hohe Priester, der die Himmel durchschritten hat. Muss ich das so richtig vorstellen? Ja, ich glaube, ich muss vielleicht ein paar Hintergrundinformationen geben. Wir wissen zunächst mal nicht, wer diesen Brief an die Hebräer geschrieben hat. Der Autor ist unbekannt und er wendet sich an seine Gemeinde, die aus seiner Sicht der Dinge einer gewissen Gefahr ausgesetzt ist. Diese Gefahr nennt er ganz eindeutig beim Namen. Die Gemeinde, sie scheint ein bisschen müde geworden zu sein und träge. Er hat das Gefühl, dass das Bekenntnis zu Christus nicht mehr auf einem festen und tragfähigen Grund mehr steht, dass zu viele andere Interessen und Einflüsse mehr und mehr Gestalt gewinnen und damit auch Macht. Und auf der anderen Seite, wo er so diese Verkleinerung oder, wie soll man sagen, Schwächung der Gemeinde sieht, von innen heraus gibt es eben auch noch die Gefahr von außen herein. Und das ist die Bedrohung durch den römischen Staat. Und der Verfasser des Hebräerbriefs möchte die Gemeinde damals, aber auch die Gemeinden heutzutage und durch die ganze Geschichte hindurch vor solch einem Erlahmen des Glaubens und einem Erlahmen am Festhalten, am Bekenntnis warnen. Und er will sagen, überlegt euch mal ganz genau, eigentlich steht doch alles auf dem Spiel, wenn wir uns nicht an Christus festhalten. Da laufen wir in irgendeine Richtung, die höchstwahrscheinlich nicht die richtige ist. Denn es ist Christus, der uns leitet auf dem richtigen Weg. Und wo sollen wir unser Heil suchen, wenn nicht bei ihm und durch ihn? Und er hat uns doch seinen Beistand verheißen. Ganz gewiss sogar. Und er will ihnen sagen, nehmt's doch wahr. Christus ist unter euch, selbst dann, wenn die größten Gefahren und Versuchungen herankommen. Kleine Unterschiede gibt es ja doch. Also, die Gemeinde im Hebräerbrief, die ist so gegen Ende des ersten Jahrhunderts nach Christus tatsächlich stark von den Römern verfolgt worden. Und das Festhalten am Bekenntnis bezahlten viele mit dem Tod. Es gab sicherlich auch eine ganze Reihe von Gemeindegliedern damals, die sich ernsthaft überlegten, die Gemeinde zu verlassen und das Bekenntnis zu Christus ad acta zu legen. Und genau an diejenigen, die da so schwanken, richtet der Verfasser des Hebräerbriefs seine Zeilen. Er möchte ihnen sagen, tröstet euch. Denn der, an den wir glauben, der hat doch selber an all diesen Versuchungen teilgenommen. Wir haben es ja gerade im Evangelium gehört. Und nachdem er diesen Versuchungen hat widerstehen können, wird er uns auch helfen, wenn wir in der Versuchung sind. Und er kennt sie ganz genau, unser Verfasser, weiß um sie. Das ist unsere Chance, nicht von Gott getrennt zu werden, eben zu widerstehen. Und er sagt, also vielleicht wird man ja auch, wann einigen von euch das Leben fordern, wird euch vor die Richter schleppen, aber denkt halt immer dran, was danach kommt. Der Gnadenthron Gottes, wo kein Mensch mehr Gericht halten wird, sondern Gott selber. Da sind wir schon wieder bei so einem Begriff. Es gibt ein Kirchenlied, wo er vorkommt, der Gnadenthron, wunderbarer Gnadenthron. Haben wir auch keine konkrete Vorstellung davon. Da ist eigentlich ein Bild aus dem Jerusalemer Tempel aufgenommen. Zwischen Heiligen und Allerheiligsten im Jerusalemer Tempel hing ja dieser große Vorhang. Und der Zugang durch diesen Vorhang war jedem Menschen verwehrt. Allein der hohe Priester durfte das Allerheiligste betreten, auch nur unter bestimmten Umständen und zu bestimmten Zeiten. Alle anderen mussten draußen bleiben. Du darfst hier nicht rein. Und aus der Passionsgeschichte wissen wir ja, dass als Jesus starb am Kreuz, genau dieser Vorhang im Tempel von oben bis unten zerrissen ist. Was im Tempel für einige Verstörung gesorgt hat. Aber dadurch, dass dieser Tempelvorhang zerrissen ist, war der Zugang zum Allerheiligsten plötzlich frei. Und jeder, der im Heiligen war, im vorderen Bereich des Tempels, konnte frei hinzutreten und sich dem Gnadenthron Gottes nähern. Und das war nach der damaligen Vorstellung eben im Tempel der Ort, an dem Gott wohnt oder zu späterer Zeit, wo er seine Füße abstellt oder zumindest zur Zeit Jesu dann der Ort, an dem sein Name wohnte. Der Ort, an dem Israel und Gott sich begegnen. Jesus kriegt im Hebräerbrief diesen eigenartigen Titel des Hohen Priesters. Naja, er hat in seinem Leben auf dieser Erde alles erlebt, alle menschlichen Gewalten. Aber er hat genau dieses Gefängnis ja durchbrochen. Er starb am Kreuz, wie viele andere auch. Aber er wurde auferweckt und ist so der hohe Priester im vollkommenen Heiligtum im Himmel, der uns bei Gott vertritt. Ist eigentlich dieses Bild gar nicht so schlecht. In unserer Kirche hat der Priesterbegriff ja keinen Platz, aber das Priesterliche, das da auch Jesus zugesprochen wird und von ihm erwartet ist, ist ja immer eine Mittlerfunktion. Ein Priester vermittelt zwischen Mensch und Gott, aber auch zwischen Gott und Mensch. Er vertritt uns Menschen mit unseren Anliegen vor Gott, mit unseren Stärken und unseren Schwächen. und ist Anwalt von uns Menschen. Und übt gleichzeitig so eine Art Stellvertretung aus, indem er die Anliegen, den Willen Gottes zu uns Menschen bringt. Das ist das Bild, das der Verfasser des Hebräerbriefs so zeichnet. Nur er eben, dieser hohe Priester, Jesus, hat Zugang zum Allerheiligsten, so wie es damals im Tempel in Jerusalem gewesen war, wo eben auch nur der hohe Priester hinein durfte. Das ist übrigens interessant, in den Evangelien steht öfters die hohen Priester. Es gab immer nur einen. Aber es ist ähnlich, wie es im Moment in der katholischen Kirche ist. Da gibt es normalerweise auch nur einen Papst, im Moment gibt es zwei. Einen aktiven und einen im Ruhestand. Und zur Zeit Jesu, als in den Evangelien geschrieben wurde, die hohen Priester, gab es einen aktiven und einen früheren hohen Priester. Ohne diesen hohen Priester Jesus, schreibt der Verfasser des Hebräerbriefs, gibt es keinen Frieden, keine Aussöhnung, gibt es keine Vergebung. Paulus hat das Bild auch gehabt, als er der Gemeinde in Rom schrieb, Christus setzt sich für uns beim Vater ein. Und im ersten Johannesbrief heißt es, Christus ist Fürsprecher vor Gott. Er ist, wie es wieder im Hebräerbrief heißt, der bittende hohe Priester, der unsere Anliegen und unsere Notwendigkeiten vor Gott bringt. Gleichzeitig, und das passt für diesen ersten Sonntag in der Passionszeit, weisen diese Zeilen auf Jesu Passion hin. Auf seine, um es mit dem moderneren Wort zu sagen, Solidarität mit den Schwächen und mit den Leiden von uns Menschen. Er leidet unsere Schwachheit mit und all unsere menschlichen Eigenschaften, die sind ihm eben nicht fremd. Er ist kein Überflieger, nicht abgelöst und fremd von unserem Dasein. Und er ist reingegangen, genau dort, wo die Menschen waren. Hat sich in die Brennpunkte der damaligen Gesellschaft hineinbegeben, so wie man sich's heute auch manchmal wünschen würde. Ist deutlich geworden für das, was ihm wichtig war. Und hat dafür nicht nur Beifall gekriegt. Hohn, Spott. Die Verurteilung zum Tod, Folter, das waren die schmerzhaften Folgen. Er hat mit seinem Gott im Garten Gethsemane gerungen. Ne? Ist das wirklich mein Weg? Muss ich den gehen? Und dann nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das macht ihn uns so nah. Weil er unserer Schwäche so nah gewesen ist. Und das wissen wir selber. Wir kennen unsere Schwächen. Keiner von uns kann sich gegen seine eigenen Schwächen wehren. Jeder kennt die Zweifel, kennt die Selbstzweifel, kennt die Anfragen, als das eigene Gethsemane-Erlebnis. Und wie oft haben wir nicht auch die finsteren Täler der gefühlten Gottverlassenheit durchschritten? Aber gerade eben dann, wenn wir meinen, dass wir am Ende sind, wenn wir meinen, jetzt ist alles aus, wenn gar nichts mehr einen Sinn hat, dann kommt er und tritt an unsere Seite und antwortet und sagt, du, ich kenne das. Und wir werden gemeinsam Wege finden, durchzukommen. Es ist noch nicht zu spät. Ich möchte mit euch gehen. Schau doch mal genau hin. Es ist uns überhaupt nichts in den Weg gelegt, denn der Tempelvorhang, der Mensch von Gott trennt, der ist doch zerrissen, dazu bin ich da. Man muss nur gucken, ob dieser Vorhang nicht schon wieder geflickt ist. Und genauso droht undurchsichtig und trennend zwischen Gott und Mensch, zwischen Heiligem und Allerheiligsten zu hängen. Und diese Nadelstiche, mit denen dieser Vorhang, der zerrissen war, wieder zusammengenäht werden kann und vielleicht auch teilweise schon ist, das sind all die Dinge, die uns ablenken. All das, woran man sein Herz hängt und was man für Geld kaufen kann, die Glücksbringer in tausend Schattierungen, der Blick in die Sterne, bei manch einem so eine ganz merkwürdige Schicksalsgläubigkeit, ganz kleine Stiche, die mit dickem Faden diese Trennung zwischen Gott und Mensch wiederherstellen können. Und selbst der Frömmste kann davon nicht sicher sein. Aber auch Jesus hatte ja mit solchen Versuchungen zu tun. Wir haben es gerade im Evangelium gehört. Und er hat all diese Versuchungen auf sich genommen und hat sie durchgestanden. Er hat sie durchlebt. Und weil er sie durchlebt hat, ist er uns so nahe. Immer dann, wenn uns unsere Versuchungen und Schwächen einholen. Die Gemeinde, an die sich der Hebräerbrief richtet, erinnern Sie sich noch an die Versuchungen, die sie hatte? Sie waren angefochten im Glauben und waren bedroht von Verfolgungen. Sie waren in der Gefahr, den Glauben an Christus einzutauschen gegen alle Weltsweisheiten, wie sie ihnen zu ihrer Zeit vorgegaukelt wurden. Manch einer war in der Versuchung zu denken, na, gehört dieses Bekenntnis zu Christus auch nur zu den aller Weltsweisheiten? Oder ist unser Glaube so stark, dass er Zweifel, Verunsicherung und Unruhe aushalten kann? Jesus fordert uns zu etwas auf. Nicht laut und krachend, nicht mit grellen Farben der Werbung, nicht mit Tusch und Tumbatäterä, sondern still und leise. Haltet fest an eurem Bekenntnis. Tauscht es eben nicht gegen so manches grelle Licht dieser Welt ein. Denn dieses grelle Licht, das ist wie ein Strohfeuer. Das wird bald aufhören zu leuchten. Das Licht des Lebens, das ist ein anderer. Jesus spricht, dieses Licht des Lebens bin ich und ihr dürft mit euren Zweifeln, Schwächen, Anfragen, aber auch euren Unbelehrbarkeiten zu mir kommen. Weil der Tempelvorhang, der Gott und Mensch trennt, er ist zerrissen. Und er soll nie wieder zusammengeflickt werden. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.